aus dem Vorgang, den sie gerade behandelten. Stepan Arkadjewitsch runzelte.
Ничего не пишите.
Пишите.
Ничего не читайте.
Читайте.
Ничего не говорите.
Ничего не печатайте.
Halte auf Grinjewitschs Worte die Stirn, womit er zu verstehen gab, es sei unschicklich, sich vor der Zeit ein Urteil zu bilden, und erwiderte nichts. Wer kam da herein? Fragte er den Türsteher. »Der ist einfach reingewitscht, Euer Exzellenz. Ich habe mich bloß umgedreht. Hat nach Ihnen gefragt. Ich sag, wenn die Kollegiumsmitglieder rauskommen, dann.« »Wo ist er?« »Es scheint's runter in die Halle. Vorher lief er dauernd hier herum.« »Das ist er«, sagte der Türsteher und deutete auf einen kräftig gebauten, breitschultrigen, krausbärtigen Mann, der, ohne die Lammfellmütze abzunehmen, rasch und leicht die ausgetretenen Stufen der Steintreppe hochgerannt kam. Einer der Hinabsteigenden, ein hagerer Beamter mit Aktenmappe, hielt inne, schaute missbilligend auf die Beine des Laufenden und dann fragend auf Oblonski. Stepan Arkadjewitsch stand oben an der Treppe. Sein gutmütig strahlendes Gesicht strahlte noch mehr hinterm bestickten Uniformkragen hervor, als er den Hochrennenden erkannte. »Tatsächlich, Levin, na endlich!« rief er mit freundschaftlichem, belustigtem Lächeln, den Blick auf den näherkommenden Levin geheftet. »Dass du dir nicht zu schade bist, mich in dieser Räuberhöhle aufzusuchen.« Stepan Arkadjewitsch begnügte sich nicht mit einem Händedruck und küsste seinen Freund. »Bist du schon lange hier?« »Ich bin soeben angekommen. Wollte dich zu gerne sehen«, antwortete Levin. Dabei blickte er schüchtern und zugleich aufgebracht und beunruhigt um sich. »Komm, wir gehen ins Kabinett«, sagte Stepan Arkadjewitsch, der die empfindliche und grimmige Schüchternheit seines Freundes kannte. Er hakte ihn unter und zog ihn mit sich, als führte er ihn zwischen Gefahren hindurch. Stepan Arkadjewitsch war mit fast allen seiner Bekannten perdu, mit 60-jährigen Greisen, mit 20-jährigen Jüngelchen, mit Schauspielern, mit Ministern, mit Kaufleuten und mit Generaladjutanten, so dass sehr viele, die perdu waren mit ihm, an den entgegengesetzten Enden der gesellschaftlichen Stufenleiter standen und sehr verwundert gewesen wären, hätten sie erfahren, dass sie über Oblonski etwas gemein hatten. Er war mit allen perdu, mit denen er Champagner trank, und Champagner trank er mit allen. Und traf er in Gegenwart seiner Untergebenen eines seiner »peinlichen Du's«, wie er viele seiner Bekannten im Scherz nannte, so wusste er mit dem ihm eigenen Taktgefühl den unangenehmen Eindruck bei den Untergebenen abzuschwächen. Levin war kein peinliches Du. Aber Oblonski mit seinem Taktgefühl spürte, dass Levin meinte, er wolle vor den Untergebenen seine enge Freundschaft vielleicht nicht merken lassen. Deshalb führte er ihn hastig ins Kabinett. Levin war fast ebenso alt wie Oblonski und nicht allein des Champagners wegen mit ihm perdu. Seit frühester Jugend war Levin sein Kamerad und Freund. Trotz der Unterschiede in Charakter und Geschmack liebten sie einander, wie Freunde einander lieben, die sich in frühester Jugend gefunden haben. Und trotzdem, wie oft bei Menschen, die unterschiedliche Tätigkeitsfelder gewählt haben, empfand jeder der beiden, auch wenn er bei vernünftiger Überlegung die Tätigkeit des anderen rechtfertigte, tief im Innern Verachtung dafür. Jeder meinte, das Leben, das er selbst führte, sei allein das wahre Leben, und das des Freundes sei nur ein Scheinleben. Oblonski konnte bei Levins Anblick ein leichtes, belustigtes Lächeln nicht zurückhalten. Zum wievielten Mal schon sah er ihn nach Moskau kommen, von seinem Landsitz, wo er irgendetwas tat. Aber was genau, das hatte Stepan Arkadjewitsch nie so recht begreifen können. Es interessierte ihn auch nicht. Levin kam stets erregt und in Hast nach Moskau. Ein wenig befangen und verdrossen über diese Befangenheit und meistens mit völlig neuen, überraschenden Ansichten. Stepan Arkadjewitsch lachte darüber und mochte das. Ganz genauso verachtete Levin tief im Innern sowohl die städtische Lebensweise seines Freundes wie seinen Dienst, den er für Unfug hielt, und lachte darüber. Der Unterschied war nur, dass Oblonski, da er tat, was alle taten, selbstsicher und gutmütig lachte, Levin dagegen nicht selbstsicher und manchmal aufgebracht. »Wir erwarten dich seit langem«, sagte Stepan Arkadjewitsch, als er ins Kabinett trat und Levins Arm losließ, wie um damit zu zeigen, dass die Gefahren vorüber seien. »Ich freue mich sehr, wirklich sehr, dich zu sehen«, fuhr er fort. Nun, was machst du? Wie geht's? Wann bist du angekommen? Levin schwieg. Er blickte abwechselnd auf die ihm unbekannten Gesichter von Oblonskis beiden Beisitzern und insbesondere auf die Hand des eleganten Grinjewitsch mit den derart weißen dünnen Fingern, derart langen gelben, an der Spitze umgebogenen Nägeln und derart riesigen funkelnden Manschettenknöpfen am Hemd, dass diese Hände anscheinend Levins ganze Aufmerksamkeit fesselten und ihm keine Gedankenfreiheit ließen. Oblonski bemerkte das sofort und lächelte. »Ah ja, darf ich vorstellen«, sagte er, »meine Beisitzer, Filipp Iwanitsch Nikitin und Michail Stanislawitsch Grinjewitsch.« Und zu Levin gewandt, Konstantin Dmitrich Levin, Semstwa-Politiker, neuer Mann der Selbstverwaltung, Turner, stimmt mit einer Hand 5 Pud, Viehzüchter und Jäger und mein Freund, Bruder von Sergei Iwanitsch Kosnischew. »Sehr angenehm«, sagte das alte Männlein, »habe die Ehre, Ihren Bruder Sergei Iwanitsch zu kennen«, sagte Grinjewitsch, während er seine dünne Hand mit den langen Fingernägeln ausstreckte. Levin blickte mürrisch, drückte kühl seine Hand und wandte sich gleich wieder an Oblonski. Obwohl er seinem Halbbruder mütterlicherseits, einem in ganz Russland bekannten Schriftsteller, großen Respekt entgegenbrachte, konnte er es nicht ausstehen, wenn er nicht als Konstantin Levin angesprochen wurde, sondern als Bruder des berühmten Kosnischew. »Nein, ich bin kein Semstwa-Politiker mehr. Ich habe mich mit allen verzankt und fahre nicht mehr zu den Versammlungen«, sagte er zu Oblonski. »So schnell?« Oblonski lächelte. »Wie das? Weshalb?« »Eine lange Geschichte. Die erzähle ich ein andermal.« Levin begann jedoch gleich zu erzählen. »Also kurz gesagt, ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass es eine Semstwa-Tätigkeit gar nicht gibt und nicht geben kann.« Er sprach, wie wenn ihn gerade jemand beleidigt hätte. »Einerseits ist es ein Spielzeug. Sie spielen Parlament? Ich bin weder jung genug noch alt genug, um ein Spielzeug Vergnügen zu finden. Andererseits«, er stotterte, »ist es ein Werkzeug für die Koterie der Provinz, hübsch was einzuheimsen. Früher waren es Vormundschaften, Gerichte, heute ist es das Semstwa. Nicht in Form von Schmiergeldern, sondern in Form unverdienter Dotationen«, sagte er so hitzig, wie wenn einer der Anwesenden seine Meinung angezweifelt hätte. »Hohoho, du bist ja, wie ich sehe, wieder in einer neuen Phase, einer konservativen«, sagte Stepan Arkadjewitsch. »Doch im Übrigen davon später.« »Ja, später. Doch ich musste dich sehen«, sagte Levin und betrachtete hasserfüllt Grinjewitschs Hand. Stepan Arkadjewitsch lächelte kaum merklich. »Hattest du nicht gesagt, du würdest nie wieder europäische Kleidung anlegen?« Er musterte Levins neuen Anzug, gefertigt, offenbar von einem französischen Schneider. »So, so, wie ich sehe, eine neue Phase.« Levin errötete plötzlich. Aber nicht wie erwachsene Menschen erröten, nur leicht, ohne es selbst zu merken, sondern wie kleine Jungen erröten. Sie spüren, wie lächerlich sie sind in ihrer Schüchternheit, schämen sich deshalb und erröten noch mehr, bis fast die Tränen kommen. Es war so merkwürdig, dieses gescheite, mannhafte Gesicht in derart kindlicher Verfassung zu sehen, dass Oblonski wegsah. »Ja, wo treffen wir uns? Ich muss nämlich sehr, sehr dringend mit dir reden«, sagte Levin. Oblonski schien nachzudenken. »Folgendes, fahren wir dejeunieren zu Gurin und reden wir dort. Bis 3 habe ich Zeit.« »Nein«, erwiderte Levin nach kurzem Nachdenken, »ich muss noch woanders hin.« »Na gut, dann lass uns zusammen dinieren.« »Dinieren? Aber ich will ja gar nichts Besonderes, bloß 2 Worte sagen, kurz etwas fragen. Plaudern können wir später.« »Dann sag deine 2 Worte jetzt und beim Diner unterhalten wir uns.« 2 Worte zu Folgendem«, sagte Levin. »Im Übrigen nichts Besonderes.« Sein Gesicht nahm plötzlich einen bösen Ausdruck an. So groß war die Anstrengung, seine Schüchternheit zu überwinden. »Was machen Schtscherbazkis? Alles beim Alten?« fragte er. Stepan Arkadjewitsch, der schon lange wusste, dass Levin in seine Schwägerin Kitty verliebt war, lächelte kaum merklich, und seine Augen funkelten vergnügt. »Du hast deine 2 Worte gesagt, aber ich kann nicht in 2 Worten antworten, denn...« »Entschuldige einen Moment.« Der Sekretär war hereingekommen. In familiärer Ehrerbietung und dem allen Sekretären eigenen bescheidenen Bewusstsein, seinem Vorgesetzten an Sachkenntnis überlegen zu sein, trat er mit Schriftstücken zu Oblonski und erläuterte unter dem Vorwand einer Frage eine Komplikation. Ohne ihn ausreden zu lassen, legte Stepan Arkadjewitsch liebevoll seine Hand auf den Ärmel des Sekretärs. »Nein, Sie müssen es schon so machen, wie ich gesagt habe«, versetzte er, wobei ein Lächeln den Verweis milderte. Und nach kurzer Erklärung, wie er die Sache sehe, schob er die Schriftstücke weg und sagte, »So machen Sie es bitte. Bitte so, Sachar Nikititsch.« Verwirrt entfernte sich der Sekretär.
NDR Kultur. Mehr zum Nachhören finden Sie im Internet unter ndr.de/ndrkultur.
Try to sleep. Mm-hmm. Thank you. の時代、地平するユートピア、崩壊と再生、夢の吸引力、誰もが愛するがゆえに世界に溺れてしまったもの、二人は腹違いの兄弟、誰か知らぬ一人の男がそれぞれの母親を絡ませる。私の目はどこに焦点をすべきか。観念、刻印、歴史、破壊、状況、具体、事故、神殿、過去、記憶、物質、摘出、作業、意識、確信、制作、可能、世界、肉体、確認、地獄。
Yeah. Thank you. That you've never been before. Eat ice cream or your